Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Warum hast du so gute Laune?
Ich habe noch gute Laune. Frag mich mal eine Stunde nochmal.
Ist das ja ein Format, das deine Laune runterzieht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es geht mir wie dir. Es gibt manchmal die Tage, da guckt man dann irgendwann um 21 Uhr ziemlich kaputt aus der Wäsche und denkt sich, jetzt noch eine Stunde auf Instagram quatschen. Und dann ist es aber meistens so, dass es nach der Stunde für mich, dass ich dann denke, oh gut, dass wir das noch gemacht haben. Das hat mich dann eher nochmal hochgezogen. Also das, viel Verantwortung.
Wie Therapie.
Sowas ähnliches, eine gute.
Genau. Ich wurde hier gerade gefragt, wo ich sitze. Ich sitze bei mir in Munster in meinem Büro und merke gerade selbst, dass weißes T-Shirt vor weißem Hintergrund jetzt nicht das Idealste ist, aber
wir können mich erkennen.
Man kann mich erkennen und weil Onkel auch gerade schrieb, der wächst sein Bart. Nein, ich habe mich am Morgen einfach nicht rasiert. Kann euch aber erzählen, liebe Grüße an Tommy Schmidt. Ich war ja 3 Wochen im Urlaub und habe mir einen Bart wachsen lassen, aber der ist natürlich pünktlich mit Beginn des ersten Arbeitstages wieder abgekommen.
Gibt es Fotos davon? Also nicht, dass ich glaube, dass wir sie zu sehen bekommen, aber gibt es welche?
So von 10 Tage Bart gibt es welche, ja. Und vielleicht werde ich sie irgendwann mal posten. Aber eigentlich hättest du sie sogar sehen können, weil ich, du gehörst ja zu den wenigen Leuten, die auch meine privaten Insta-Stories sehen. Da habe ich einmal sogar einen gepostet, glaube ich.
Ja, aber ich wollte ja Urlaub machen und mich erholen und daher habe ich mich von deiner Insta-Story ferngehalten in den letzten Wochen.
Na, aber über Urlaub werden wir sicherlich gleich reden.
Genau.
Schreibt Bianca irgendwas mit Bilder ran. Keine Ahnung, was das schon wieder heißt, aber
ja, muss sie sich drum kümmern. Geht dann über den offiziellen Kanal der SPG.
Du sitzt im Willy-Brandt-Haus?
Ich bin im Willy-Brandt-Haus, genau.
Sehr schön. Und hinter dir ist diese Karte, die habe ich neulich mal in deiner Insta-Story gesehen, wo du bei schon gewesen bist, ne, als Generalsekretär.
Genau, ich mache da mal fleißig Nadeln rein. Einerseits, um ein bisschen stolz drauf zu sein, aber andererseits, um auch zu sehen, wo ich im wahrsten Sinne noch blinde Flecken habe und häufiger mal hinfahren sollte. Genau.
Ja, das hat mich, als ich das gesehen habe, in deinem Insta-Post animiert, meine Karte nur wieder rauszusuchen, die ich in der Tat Zeit als Generalsekretär auch hatte. Und die wir dann aber irgendwie in diesem Wechsel vom Generalsekretär zum Parteivorsitzenden nicht weitergeführt haben und ich jetzt meinem Team gesagt habe, ich möchte gerne auch, dass wir das nochmal nachholen mit den letzten 1,5 Jahren. Weil als ich da irgendwann mal drauf geguckt habe, so nach 3 Jahren, habe ich schon gedacht, so krass, wo man überall war. Und am schlimmsten ist eigentlich, dass man so an ganz viele Orte kommt, wo man sich denkt, wenn ich mal irgendwann nicht mehr gehetzt als Politiker hier durchfahre, dann will ich hier nochmal her, weil es hier echt gerade sehr, sehr schön ist. Und, ja. Und ich mich frage, ob man das irgendwann mal macht. Also ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob so ehemalige Spitzenpolitiker, ich finde den Begriff Spitzenpolitiker doof, aber irgendwie sind wir das ja, ob ehemalige Spitzenpolitiker das alles nochmal machen, dass sie irgendwann nochmal nach ihrer aktiven Zeit quer durch Deutschland fahren, an die ganzen Orte, wo man so festgestellt hat, boah, geil, hier ist ja echt schön, hier will ich nochmal hin. Aber ich habe da so bestimmt 10, 15 Orte im Kopf, wo ich immer so direkt gesagt habe, hier würde ich jetzt echt gerne länger bleiben und nicht irgendwie nach 2 Stunden wieder weiterfahren. Und weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das
total
sehr stark.
Also für mich ist diese Karte auch ein bisschen der Versuch, das zu sichern. Das ist quasi meine Shortlist, auf der ich festhalte, wo ich war, damit ich mir auch nochmal vergegenwärtigen kann, hey, da fandest du es echt schön, da wolltest du in Ruhe mal hin. Also ich hatte zum Beispiel so einen Moment letztes Jahr im Landtagswahlkampf in Niedersachsen, als ich mal in Worpswede war. Worpswede war mir vorher ein Begriff, ne, so als
Künstlerdorf, ja.
Künstlerdorf, genau. Aber dann war ich das erste Mal da und es hat mich echt sehr geslasht, weil ich so aus dem Flow kam und dann in meinen 2, 3 Stunden da so richtig das Gefühl hatte, wie der Puls runtergegangen ist und ich das total angenehm fand. Und das ist dann sowas, wo ich auf jeden Fall denke, hey, hier musst du irgendwann mal ein Wochenende in Ruhe hinfahren, wenn irgendwann in einer fernen Zukunft mal Zeit dafür ist.
Ist übrigens ein Betreuungswahlkreis, also insofern sag Bescheid. Ne?
Ich will ja Urlaubsanwender machen, Lars.
Ja,
immer wieder bei dem Konflikt.
Also lieber Herr Kühnert, ich würde mit dir auch Privatzeit verbringen.
Das ist so lieb von dir.
Wir würden nicht über Politik reden.
Sehr gut. Ja, ist ja auch in der Nähe von Bremen, da kann man ja auch gut Fußball gucken, wie wir jetzt gelernt haben. Aber auch dazu kommen wir später noch.
Genau. Was haben wir alles für? Also ich bin genauso gut vorbereitet wie vor dem Sommer, außer dass
ich richtig top motiviert. Ich habe mir einen Zettel gemacht vorher.
Okay.
So gut.
Also ich war gerade. Ich bin ja gerade auf Wahlkreistour und ich war gerade, habe gerade was gemacht, was ich eher mit dir verbinde. Ich war gerade wandern.
Aber bei dir im Wahlkreis,
bei mir im Wahlkreis,
ist ja eher so gerade auslaufen.
Flachpfade, ja, so, das ist, aber trotzdem ganz schön im Landkreis Rothenburg. Da gibt es Nordpfade, sind 2021 auch ausgezeichnet worden, irgendwie so als schönste Wanderwege. Und da war ich jetzt gerade mit dem Landrat und dem Bürgermeister und dem Vorsitzenden vom Tourismusverband unterwegs und wir haben 2 Stunden so eine Strecke gemacht. Also jetzt überhaupt nicht anstrengend oder sowas. Also so als kleiner irgendwie, ich fühle mich jetzt gerade nicht sehr sportlich, sondern ich bin einfach 2 Stunden, aber eine sehr schöne Strecke gelaufen und war ein sehr schöner Termin. Und dann jetzt mit dem Auto gerade 1 Stunde zurückgebrettert und haben immer auf die Uhr geguckt und weil ich ja wusste, wir sind um 21:30 dran. Zwischendurch noch ein bisschen telefoniert und dann jetzt trotzdem 5 Minuten zu spät gewesen. Aber freue mich. Und weil jetzt gerade schon gefragt wurde, das ist übrigens keine Werbung, aber es ist alkoholfrei, will ich schon sagen.
Ja, auch.
Auch alkoholfrei. Siehst du, Vorsätze nach dem Urlaub.
Ich mache das schon seit über 4 Monaten mittlerweile komplett und es ist eine richtig gute Entscheidung gewesen.
Kein Alkohol mehr zu trinken, oder?
Komplett gar nicht, ja.
Sehr gut.
Ja.
Also, weiß ich gar nicht, wenn ich. Okay, was hast du da für Sachen am Zettel? Also, ich rede ja nicht jetzt über negativ, positiv aus den letzten Tagen.
Ja.
Fällt uns also sicherlich was ein, aber.
Genau, ich glaube, ein paar Sachen drängen sich auf. Ne? Wir werden sicherlich ein bisschen über Kindergrundsicherung und die eine oder andere Debatte in der Ampelkoalition in und nach dieser Sommerpause sprechen, das ist klar. Ich habe eben Daniela schon in den Kommentaren gesehen und weil wir es immer wieder versprochen haben, will ich es heute endlich auch wahr machen und mal ein kurzes Update zum Thema Iran geben, weil es da auch gerade wieder leider nicht so schöne neue Entwicklungen gibt. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen aus unserem Lieblingsthemenbereich Fußball, die einfach zum Ende der Folge hin zu besprechen sind, wenn wir dann alle ins Bett schicken können, die keinen Bock auf Fußball haben. Aber ich hatte mir was überlegt, womit ich mal ganz slow-politisch einsteigen möchte, weil wir hier mal versuchen, so ein klein bisschen Blick behind the scenes
zu gewähren. Richtiges Konzept hier, ey.
Es ist wirklich Wahnsinn, ja.
Bist du im Urlaub in dich gegangen und willst ein besserer Mensch werden?
Ich bin wie immer ja gewandert und bin richtig klar im Kopf, aber gewöhnt euch nicht dran, nächstes Mal ist wieder ein anderes Programm. Nein, wir wollen ja mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen machen und Lars, du bist jetzt gestern im Sommerinterview gewesen, also in einem dieser vielen Sommerinterviews, die Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien bei ARD und ZDF so machen. Wie läuft sowas ab? Also ich glaube, A, die besuchen euch im Wahlkreis vor Ort, das ist nicht irgendwo im Studio, sondern die kommen zu euch, da wo ihr herkommt. Und ganz häufig kommen ja auch so die Fragen, wie ist das dann bei so einem Interview? Sind Themen vorher vereinbart oder musst du damit rechnen, dass zu allem Möglichen gefragt wird, gib uns vielleicht da mal einen Einblick.
Okay, also ich wähle auf jeden Fall auch kurz ein paar Themen an, aber das machen wir nochmal. Ich will über Ihnen das Nacht noch was erzählen und sonst haben wir alle Themen am Zettel. Genau, ich hatte mein Sommerinterview gestern im ZDF. Ich habe heute auch vielleicht mega gesehen, dass es 2 Millionen Leute geguckt haben. Also ich finde diese Einschaltquoten nach wie vor sehr, sehr krass. Und das ist nochmal ein Unterschied zwischen ARD und ZDF. ARD macht immer in Berlin, da im Bundestag. Das ist so, was ist beim Lüdershaus, ne? Da gibt es diese große Treppe und dann hat man so das Reichstagsgebäude im Hintergrund. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Saskia und ich teilen uns das hier mal ein bisschen auf. Also letztes Jahr war ich in der ARD und Saskia im ZDF. Dieses Jahr war ich ZDF, Saskia in der ARD. Und ZDF geht, ich weiß gar nicht, ob es jedes Jahr so ist, aber diesmal war es zumindest so, die gehen halt dahin, wo die Leute wohnen. Also die waren jetzt gerade in der letzten, oder ja, also in die, nicht genau in die Orte, sondern in die Städte oder Gemeinden, wo die Leute wohnen. Letzte Woche waren sie mit Olaf ja dann seinem Ruderclub in Potsdam.
Letztes Jahr waren sie mit Saskia auch in Calw.
Also, waren auch in Calw, okay, ja. Genau, denn da war das letztes Jahr auch schon. Genau, und die waren jetzt bei mir in Munster, im Rollershof, das ist so ein, das, also, weißt, hast du die Bilder gesehen? Das ist so eine Wassermühle, eine alte, das ist Innenstadtunternehmen ist ein alter Schafstall, ja, so historische Gebäude. Das hatten wir irgendwann mal vorgeschlagen, weil das so auch ein bisschen im Kernort ist. Das ist ein bisschen auch eine Tradition, also schöne Kulisse auch. Und die sind dann irgendwie, glaube ich, am Samstag angereist, haben da schon mal probiert und aufgebaut. Und ich war dann am Sonntagmittag da und dann ging das auch sehr schnell los, dass man erst diese Bilder, wo ich begrüßt werde, dann geht man zu diesem Platz, wo das Interview stattfindet. Dann machst du 18 Minuten Interview. Das Ganze dauert ja insgesamt 20 Minuten. Also, und dann ist nach 18 Minuten auch vorbei. Dann machst du noch drei, vier Fotos, sagst Tschüss und dann kann ich wieder fahren. Und die Themen waren null bekannt. Also, ich kann natürlich so ein bisschen mir denken, liebe Grüße an Lisa Paus und Christian Lindner, welche Themen eine Rolle spielen. Also, ich meine, in jedem Interview, was man gerade hat, spielt so eine bestimmte Themen Palette irgendwie gerade irgendwie eine Rolle, ja, und führt der Kanzler, wie ist der Zustand der Ampel und wie gesagt, dieser Konflikt um Kindergrundsicherung oder Wirtschaftshilfen, war jetzt auch klar, aber es ist überhaupt nicht so, dass auch nur ein Themenbereich vorher gesagt wird. Ich habe dann vorher, als wir da so saßen, in diesem, bevor das losgeht, habe ich dann gesagt, wie viele Einspieler haben Sie denn überhaupt? Ja, also da wollte ich einfach nur wissen, wie häufig das Interview unterbrochen wird und Sie irgendeinen Fernsehbeitrag einspielen und dann grinste Frau Banerjee mich einfach nur an und sagte, das werden Sie gleich sehen. So, und ich, also nicht mal das sagen die und das ist dann auch, ist aber auch okay. Also ich habe mal neulich ein Interview mit der Schülerzeitung irgendwo, die haben mir dann vorher haben sie gefragt, wollen Sie die Fragen vorher haben? Das sage ich, nee, brauche ich nicht. Gibt auch nicht so.
Lokalzeitungen, die das so machen, ehrlich gesagt, aber gut.
Ja, und manchmal hat man dann ja so bei Interviews, also ich bin jetzt morgen, kann ich erzählen, ich bin morgen bei Markus Lanz und das ist jetzt so, dass man dann morgen nochmal mit der Redaktion telefoniert und dann sagen die, okay, wir wollen das Thema Ukraine oder wir wollen das Thema, was weiß ich, XY oder sowas. Das weiß man dann schon ungefähr. Gerade wenn dann auch bei solchen Talkshows ja irgendwie so totale Fachexperten mit dabei sind. Ja, wenn du dann irgendwie mit einem, keine Ahnung, irgendeinem Experten zur Außen- und Sicherheitspolitik bist oder so, dann hat man schon nochmal die Möglichkeit, gerade wir beide, auch Saskia, wir sind ja eher so als Generalisten unterwegs. Du musst ja im Zweifelsfall den einen Tag was zum Thema Migration sagen und den nächsten Tag zum Thema Kindergrundsicherung oder sowas, also dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann, aber es ist überhaupt nicht so, dass man da.
Oder du bist Christian Lindner, dann kannst du beides auf einmal machen. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Genau. Und insofern ist man da überhaupt nicht vorbereitet und das fordert einen auch, weil du natürlich die ganze Zeit im Kopf immer denkst, okay, was kann kommen, wie kann eine strategische Linie sein, wie geht man dann darauf ein und so. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Und es ist auch irgendwie auch so ganz nett, wenn man das ganze Feedback dann kriegt. Ne? Also man kriegt ja so in dem Moment, wo das Ding dann vorbei ist, also das lief um 19:10 Uhr, 19:30 Uhr vorbei und dann 19:31 Uhr kriegst du dann so die ersten SMS von Leuten, die einem das dann kommentieren, wie man ausgesehen hat, wie man gesessen hat, manchmal auch, was man gesagt hat und wie man rübergekommen ist und so. Also das ist dann auch immer ganz schön, so ein Feedback zu kriegen, meistens.
Ja, nee, absolut. Aber also ich glaube, was man einfach häufig hört, ist, allein wenn man dann mal in einem anderen Setting sich bewegt und nicht in einem Studio sitzt, dann hören viele ganz anders zu bei so einem Interview, weil sie gar nicht davon ausgehen, dass das übliche, Erwartbare gesagt wird, sondern, naja, das Format zielt ja ein bisschen darauf ab, dass man in seiner Komfortzone interviewt wird und sich dann auch ein bisschen anders gibt, als man das vielleicht sonst tut. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir funktioniert hat oder ob du sagen würdest, dass es funktioniert hat, aber ich vermute, es macht ja schon was mit einem, wenn man ein Heimspiel quasi hat.
Ja, und es ist schon witzig, ich hatte denn gestern Abend noch so ein Grillfest von meinem SPD-Ortsverein. Die machen das einmal im Jahr und ich versuchte noch immer mit dabei zu sein und war dann auch so angekündigt und dann war irgendwie so eine riesige Schlange, ne? Also waren irgendwie so, Ortsverein hat gesagt, so zwischen 100 und 120 Leute da und dann mit vielen geredet und so und dann, aber viele hatten das eben auch mitgekriegt, dass das ZDF hier in Munster ist. Das ist jetzt, wir sind ja jetzt Kleinstadt und jetzt auch nicht so im Mittelpunkt wie deine Heimat Berlin. Ja, so und dann spricht sich das ja auch rum. Also irgendwann stand dann die Gastwirtin auch von diesem, kann ich glaube ich erzählen, wo das ZDF-Team gepennt hat, die war auch auf diesem Grillfest und sagt, ja, die sind übrigens alle bei mir, die sind total nett und sie hätte die auch noch eingeladen auf die Bratwurst, die es dann da gestern gab und so. Ja, bin ich gekommen. Und das spricht sich dann halt so in der Kleinstadt halt auch rum, dass die, Klingbeil jetzt eben schuld daran ist, dass hier jetzt so ein Team vom ZDF ist und manche finden das ja auch ganz gut. Also insofern ist es dann auch eine schöne Werbung für meine Heimat und
ja. Und wie geht, also vor welchen Themen hast du jetzt vorher, na nicht Schiss gehabt, aber wie genervt warst du, dass die Themen sich so von alleine gesetzt haben in den letzten Tagen? Also du hast es ja richtig gesagt, man konnte ja an drei Fingern sich abzählen, dass über Kindergrundsicherung und Wirtschaftsstärkung und so weiter, dass darüber auf jeden Fall gesprochen wird und zwar wieder mal unter dem Label Streit in der Ampel, Herr Klingbeil, muss der Kanzler jetzt ein Machtwort sprechen und so weiter.
Also ich muss vielleicht vorweg sagen, dass ich natürlich verstehe, dass, und das wird ja bei dir ähnlich sein, dass in jeder Interviewsituation, in der ich gerade bin, dass Journalisten mich zu diesem Streit in der Ampel fragen. Also man stelle sich nochmal vor, ich entscheide mich jetzt mal im nächsten Interview zu sagen, ich bin so genervt, ich will, dass XY jetzt mal verschwindet, ja, oder irgendeine andere Formulierung. So, und dann ausgerechnet fragt mich ein Journalist nicht dazu. Der kriegt ja den Ärger seines Lebens in der Redaktion. Also insofern verstehe ich, dass das so ist. Aber ich habe ja irgendwann mal so halb im Scherz auf einer Bühne gesagt, dass ich immer schon weiß, was die ersten 10 Fragen sind, die mir in jedem Interview gestellt werden. Und natürlich ist das manchmal doof, ja, wenn du so weißt, du musst jetzt zum 47. Mal erklären, warum natürlich wir einen guten Bundeskanzler haben und warum ich auch nicht will, dass die SPD die Partei ist, die jetzt irgendwie genauso in diesen Streitsound mit einstimmt, wie FDP und Grüne das manchmal haben. Oder warum ich der Meinung bin, dass Kindergrundsicherung und Wirtschaftshilfen gehen und dass das kein Widerspruch ist und so. Und also das verstehe ich, dass mich das dann jeder fragt und das muss auch jeder. Und ich bin mir ganz sicher, das wird morgen bei Markus Lanz auch wieder eine Rolle spielen. Also das ist alles okay. Und es gab jetzt kein Thema, vor dem ich jetzt irgendwie Angst habe oder wo ich jetzt so dachte, okay, na, ich wusste zum Beispiel auch, dass gibt jetzt so ein regionales Thema bei mir, dass angeblich ich ja derjenige bin, der den Ausbau der Bahnstrecke verhindert, was totaler Quatsch ist, weil ich dafür bin, dass ganz viel Bahnstrecke ausgebaut wird, dass sie schnell ausgebaut wird, aber ich will eben, dass sie klimafreundlich ausgebaut wird und dass sie auch für die Menschen im ländlichen Raum ist. Aber da wusste ich zum Beispiel auch, dass das kommt. Ich habe gerade keine Veranstaltung, wo das nicht kommt und wo das angesprochen wird. Da ist dann ganz gut, dass man diese Bühne hat, so ein paar Sachen aufzuklären. Wo ich gerade ein bisschen, das will ich auch sagen, ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist ein Migrationsthema, was wirklich ein hochsensibles Thema ist, wo ich auch dringend der Meinung bin, dass man das anpacken muss, dass man da was tun muss, dass man da handeln muss. Aber das Thema Migration so in 30 Sekunden zu packen, ja, und es sind mir gerade zu viele Leute auf dem Platz, und das habe ich gestern im Sommerinterview auch gesagt, viele davon, auch in unseren Reihen, welche die ganz, ganz lange Verantwortung hatten und ganz, ganz lange Zeit hatten, große gesellschaftliche Fragen auch zu klären, die das aus irgendwelchen Gründen, will ich gar nicht beurteilen, nicht geschafft haben in der Zeit, wo sie selbst Verantwortung getragen haben, aber jetzt auf dem Platz sind und sagen, es ist alles ganz einfach, man muss nur X, Y, Z machen und dann ist das alles gelöst. Und das finde ich nicht verantwortlich und das ist ein bisschen schade, weil es gerade wertvolle Diskurse, die man führen muss und die eine Gesellschaft auch aushalten muss, kaputt macht, wenn auf einmal so welche von früher um die Ecke kommen und sagen, so muss es laufen. So,
ja, absolut.
Das ist so ein Thema, wo es ist auch wieder hier berechtigt, dass jeder Journalist zu dem Thema Migration fragt, weil es viele Leute umtreibt, aber Migration ist kein Thema, von dem ich glaube, dass man das eben so in einer Minute 30 klären kann, weil es dafür zu komplex ist. Also das ist jetzt auch kein Angstthema, also ich drücke mich da nicht weg, aber das ist eins, wo ich immer denke, das braucht eigentlich ein bisschen mehr Zeit, um darüber zu reden. Ja, also und sonst ja, war jetzt auch kein Thema dabei, was mich überrascht hat oder sowas. Ja. Ich glaube, es ist auch naheliegend, dass dann in Munster, also größter Heeresstandort, und dass dann irgendwie auch was zum Thema Bundeswehr, Ukraine, NATO, 2% gefragt wird. Also,
ja, das muss man hier nochmal klarziehen. Es hat schon in den Kommentaren für viel Aufregung gesorgt. Lars befindet sich in Munster, nicht in Münster. Das ist ja ein sehr emotionales Thema für alle aus meiner Bielefeld-Bubble, die hier unten sich tummeln. Wobei wir da jetzt gute Gefühle seit dem letzten Wochenende haben. Dazu aber auch später nochmal mehr. Nee, aber volle Zustimmung. Ich will jetzt gar nicht auf Sigmar Gabriel an der Stelle eingehen, da stehen wir jetzt
mal
drüber. Nee, genau, aber manche werden jetzt vielleicht mitgekriegt haben, auch Jens Spahn, auf den trifft ja auch zu, dass er jetzt schon lange in Verantwortung gewesen ist. Er hat sich jetzt auch mal wieder geäußert, fühlt sich, glaube ich, auch mittlerweile berufen, zu allem Möglichen Stellung zu beziehen. Jetzt hat er eine Art Migrationsstopp für Europa gefordert. Hauptsache, die Forderung ist erstmal plakativ, wie das genau gehen soll, was das bedeutet. Da muss man dann offensichtlich als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender nicht mehr so genau drauf eingehen. Also sinngemäß hat er ja gesagt, naja, es braucht jetzt irgendwie ein Signal, dass Menschen sich nicht mehr auf den Weg machen, weil sie verstehen, an der Grenze der Europäischen Union gibt es kein Weiterkommen. Also eine irgendwie, ich glaube, es war der Versuch, etwas freundlicher auszudrücken, dass die Festung Europa jetzt aber mal wirklich komplett Festung sein soll und gar keinen mehr reinlässt. Selbst die, die ihr verbrieftes Menschenrecht auf Prüfung eines individuellen Asylanspruches durchsetzen wollen. Und das ist schon, das finde ich schon wirklich perfide. Und da würde ich auch immer sagen, die Prinzipientreue von Politik zeigt sich in genau solchen Momenten, ob Leute dann, wenn eine Stimmung in einer Gesellschaft anfängt, durch Umstände, die im Moment nicht nur einfach sind, zu rutschen, ob die dann bereit und dazu sind, Grundsätzliches über Bord zu werfen. Ja, und selbst wenn man jetzt gerade vielleicht viel Applaus kriegt aus vielen Richtungen, wo Leute sagen, jawohl, endlich spricht mal einer an, dass wir da zu liberal angeblich sind beim Asylrecht, Vorsicht vor solchen Leuten, denn was schmeißen die denn als nächstes über Bord, wenn irgendwie die öffentliche Stimmung sich dreht, ja, dass man kein Dach mehr über dem Kopf haben soll in Deutschland, dass wir alle beschult werden sollen in Deutschland, dass irgendwie keinen Euro vom Staat mehr kriegen soll, wer sich nicht so und so verhält. Das sind wirklich Sachen, da gerät was ins Rutschen. Ich verstehe den Druck, den alle Demokratinnen und Demokraten auch aufgrund der enorm hohen AfD-Zustimmungswerte haben. Natürlich sehe ich, wie auch eine Union, wie auch CDU, CSU, auf eine konservative Art nach Strategien suchen, wie sie damit umgehen können. Fair, alles in Ordnung. Ja, dass die dabei auf Antworten kommen, die nicht unsere sind, liegt in der Natur der Sache. Aber come on, es muss schon irgendwie eine Anstandsgrenze geben, über die man nicht drüber geht. Und die ist hier einfach wirklich deutlich überschritten. Es ist blanker Populismus, nichts anderes.
Genau. Ich meine, du hast das Problem der AfD angesprochen, aber es gibt natürlich auch das faktische Problem, dass, also zumindest bei mir im Wahlkreis, mir die Bürgermeister sagen, sie stoßen auch an ihre Grenzen der Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Das ist ja etwas, das kann man nicht wegdiskutieren. Und jetzt klingt so eine Aussage wie, wir brauchen jetzt einen Migrationsstopp oder es sollen keine neuen mehr nachkommen. Also klingt jetzt erstmal gut, ja. Also wäre total toll, wenn die Welt so ist, dass ab morgen nicht Leute sich auf den Weg machen müssen, um zu fliehen. Aber das ist halt nicht die Realität. So, Punkt. Und jetzt, also wenn man jetzt mal einmal zu Ende denkt, was das heißt, einen Migrationsstopp zu haben oder eben dafür zu sorgen, das sind ja schöne Worte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Zitat war oder nicht, aber in der Konsequenz, dass wirksam an den Außengrenzen keiner mehr kommt. Also dann, ich will das jetzt gar nicht hier machen, aber das können wir ja mal in 2, 3 Gedankenszenarien durchspielen, was das für grausame Bilder produzieren würde, zu sagen, hier stoppt nicht weiter und notfalls setzen wir das mit Gewalt durch. Das gibt es heute teilweise schon, ja, und das habe ich immer verurteilt, wenn genau das passiert. Mal davon abgesehen, dass wir auf einmal humanitäre Grundsätze, völkerrechtliche Abkommen damit brechen würden. So, aber das ist ja das, was die Jungs, die das jetzt auch gerade fordern und sagen, schöne Worte verpacken, am Ende nicht sagen, dass sie bereit wären, diesen Schritt zu gehen. Und so, und es ist halt komplizierter, in der Regierung zu suchen nach Antworten darauf. Und das muss man ja schon sagen, dass diese Ampelregierung gerade sehr, sehr viel macht, um diese Herausforderung, die da ist, anzupacken. So, auf der einen Seite haben wir, das habe ich gestern auch in dem Interview dann gesagt, das Land geöffnet. Ja, ich bin mega stolz und das ist mir im Urlaub nochmal so bewusst geworden. Ich meine, wir haben jetzt ein wirkliches Einwanderungsgesetz geschaffen. Ein wirkliches Einwanderungsgesetz. Ja, so, und das ist irgendwie vor der Sommerpause, das ist ja wegen vieler anderer Politikbereiche, die kontroverser und strittiger und emotionaler auch irgendwie waren, total untergegangen. Aber das ist eine tektonische Verschiebung, die wir in der Politik gemacht haben mit diesem Einwanderungsgesetz oder Fachkräftezuwanderungsgesetz. Also wir haben das jetzt ausstehen beim Staatsbürgerschaftsrecht. Wir gucken jetzt, dass die Integration verbessert wird. Wir gucken natürlich auch, wie wir europäische Flüchtlingspolitik anders gestalten können. Ja, es geht auch, wie ich den Punkt hier ansprechen, um die Frage, wie Rückführungsmöglichkeiten effizienter gestaltet werden können und wie es wo ich auch immer glaube, das ist im Interesse derjenigen, die hierher kommen, die müssen sehr schnell wissen, ob sie hier bleiben können, wenn sie hier nicht bleiben können, dass sie dann wieder gehen müssen. Wenn man so Fälle im Wahlkreis hat, wo Leute nach 8 Jahren erfahren, dass sie jetzt gehen müssen, das muss viel schneller und besser werden auch. Ja? So und das passiert ja gerade alles. Migrationsabkommen, die Bundesregierung verhandelt gerade insgesamt mit 6 anderen Ländern über Migrationsabkommen. Das sind alles Sachen, die sind vorher nicht passiert. So, und jetzt kann man, das ist halt nicht so eine schnelle, reißerische Überschrift und das ist vielleicht nicht so nordkurvenfähig, heißt das, glaube ich, manchmal bei manchen Politikern. Aber es ist der richtigere Weg, ja, da wirklich auch konzeptionell ranzugehen und zu gucken, wie man Sachen machen kann. Und deswegen, ich bin so ein bisschen allergisch auf Leute, die jetzt um die Ecke kommen und sagen, ey, ich habe hier diese eine Idee und wenn ihr die umsetzt, dann wird alles von heute auf morgen sofort gut. Und das muss man dann manchmal auch, und das würde ich mir manchmal wünschen, dass das auch in Zeitungen mal passiert oder in Medien mal passiert. Also mal überlegen, was heißt das eigentlich, was Jens Spahn da vorschlägt? Also was heißt denn das im zweiten und im dritten Schritt? Und was heißt denn das, wenn die Leute trotzdem kommen, obwohl man sagt, kommt mal bitte nicht mehr. So, und wie geht man denn damit um? Und das ist schon auch eine Aufgabe, die jeder im Kopf mal sich vornehmen sollte, das zu durchdenken.
Ja. Also was wir jetzt erleben, und ich glaube, da können wir uns alle drauf einstellen, ist, es wird jetzt politische Kreise geben, die jede sachliche Diskussion immer mit dem Migrationsthema verbinden. Und ich meine damit nicht nur die AfD, das ist deren DNA, das kann man in jeder Bundestagsdebatte betrachten, die brauchen eine halbe Minute, egal ob wir vom Thema Landwirtschaft oder was auch immer kommen und schon ist man bei Migration angekommen, aber andere reagieren aufgrund der hohen AfD-Zustimmungswerte jetzt auch, indem sie dasselbe Spiel machen. Und ich will das hier auch ganz offensiv ansprechen. Der Versuch wird jetzt auch gerade beim Thema Kindergrundsicherung unternommen, sich also nicht mehr der sachlichen Diskussion über die Erscheinungsformen von Kinderarmut und wie man sie unabhängig von dem einzelnen Kind und der Frage, aus welcher Familie es kommt, wie man es bekämpfen kann, sondern es geht jetzt in Richtung der Diskussion, na, haben wir denn wirklich ein Problem mit Kinderarmut in Deutschland oder ist das nicht eigentlich ein zugewandertes Problem mit Kinderarmut? Zugewanderte Kinderarmut, mit der müsse man dann irgendwie anders verfahren als mit sogenannter einheimischer Kinderarmut. Also da kann ich, glaube ich, für uns wirklich runter raus in der SPD sagen, das ist überhaupt nicht unsere Herangehensweise an die Sache. Man kann nicht in der Sonntagsrede sagen, jedes Kind muss dieser Gesellschaft gleich viel wert sein und jedes Kind verdient gleiche Chancen, unabhängig von seinem Elternhaus, was ja nicht nur heißt, unabhängig vom Geldbeutel des Elternhauses, sondern auch von der möglichen Fluchtgeschichte des Elternhauses, von der Muttersprache und so weiter. Und da verstehe ich überhaupt nicht, wie man dann irgendwie sortieren kann, ob es sich jetzt um ein in Deutschland geborenes, um ein zugewandertes, um ein mit Bleiberecht oder mit Staatsbürgerschaft ausgestattetes Kind, wenn man kann. Also ich weiß gar nicht, wo die Argumentation von Lindner, um das Kind jetzt mal beim Namen zu nennen, wo die hinführen soll, zu sagen, wir haben ganz viele Kinder in Armutsgefährdung, die seit 2015 zu uns gekommen sind. Die Zeit hat jetzt heute mal die Zahlen dankenswerterweise rausgesucht. Das stimmt übrigens auch in der Sache nicht. Also etwas weniger als 1 Million zugewanderter, armutsgefährdeter Kinder stehen jetzt über 1 Million andere gegenüber. Ich will da gar keine Argumentation drauf aufbauen, aber einfach um die Zahlen mal nebeneinander zu stellen und zu zeigen, nein, es ist nicht so, dass bis 2015 in Deutschland es quasi keine Kinderarmut gab und sie dann zugewandert wäre. Es ist einfach Blödsinn. Darum geht es deshalb bei der Kindergrundsicherungsreform auch überhaupt gar nicht, sondern darum, gleich guten Zugang zu Bildungschancen zu schaffen. Und ja, das ist auch keine neue Erkenntnis, dabei geht es nicht nur um Geldleistungen, sondern das war für uns immer klar, auch um Infrastrukturen, um Zugang zum Bildungssystem, zu Sprachkursen, darum, dass das, was das Bildungs- und Teilhabepaket ermöglicht, nicht mehr so eine Osterhasenleistung ist, die wir verstecken und wer sie findet, der darf sie dann in Anspruch nehmen. Das sind kaum 20% der Berechtigten bisher, sondern dass das die betreffenden Familien tatsächlich auch alle nutzen, sind wir völlig dabei. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber das gilt für alle armutsgefährdeten Kinder, egal ob sie Müller mit Nachnamen heißen oder Shahin, das macht gar keinen Unterschied.
Ja, und deswegen lassen wir uns auch auf diesen Streit gar nicht ein. Die Kindergrundsicherung ist verabredet. Wir haben dafür gekämpft, wir haben das Konzept damals erarbeitet, wir haben das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Die Grünen wollten es auch. Wir haben einen ganz wesentlichen Teil schon durchgesetzt. bin ich Rolf Mützenich auch sehr dankbar mit der Kindergelderhöhung und dem Kinderzuschlag, der erhöht wurde. Das sind, glaube ich, 7 Milliarden jährlich, was schon irgendwie auf der Habenseite ist, aber da muss jetzt eben noch was draufkommen. Und da wird jetzt gerade in der Regierung drüber geredet, aber ich finde, also ich habe es ja die Woche auch gesagt, ja, dass ich wirklich, also man kommt so aus dem Urlaub und weiß nicht, wie es dir ging, wir haben jetzt noch nicht über die Urlaube geredet, aber natürlich lässt man da, also ich habe versucht, wenig über Politik nachzudenken oder über den Job nachzudenken, weil ich auch mal echt raus musste, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, dann reflektiert man schon noch mal so die Wochen davor, ja, und dieser ganze Streit ums Heizungsgesetz hat wahnsinnig viel Energie gekostet, also mich Energie gekostet, aber ich habe auch gemerkt, was das mit der Gesellschaft gemacht hat, ja, wie Unsicherung, auch Misstrauen, auch Frust über Politik gewachsen ist und so. Und ich denke so, okay, hoffentlich denkt jeder gerade so wie ich und denkt, so sollte das nicht nochmal sein nach dem Sommer, damit man jetzt mal Vertrauen zurückgewinnt. Und dann zack, ist das so in der ersten richtigen Woche. Und deswegen habe ich mich auch geäußert und habe da gesagt, das ist fassungslos, auch wenn wir mittlerweile zwei Leute gesagt haben, man sollte den Begriff fassungslos nicht zwingend verwenden, aber es war einfach das, was ich in dem Moment gefühlt habe und da muss ich auch nicht so einen Begriff noch irgendwie empirisch testen lassen, ob ich ihn jetzt verwenden darf oder nicht. Ich war fassungslos und ich finde das auch falsch und es frustet mich einfach, weil ich mir wirklich vorgestellt hatte und gewünscht hätte, dass man jetzt irgendwie mal anders startet, weil die Aufgaben sind so vielfältig und das wird ja nicht einfacher, die nächsten Jahre Politik zu machen. Und trotzdem empfinde ich das als totales Privileg, dass wir Politik machen dürfen und dass wir Verantwortung tragen. Aber jeder sollte sich gleich mal im Riemen reißen. Und wenn dann der Eindruck entsteht, man muss jetzt entweder Kindergrundsicherung machen und Kinderarmut bekämpfen oder der Wirtschaft helfen, dann ist das ja auch Quatsch. Also es geht ja beides. Es geht beides. Und das sollen wir jetzt mal hinkriegen.
Ja. Eben kam noch eine gute Frage, wie ich finde, in den Kommentaren. Da kommen immer viele gute Fragen und Anmerkungen. Da können nicht auf alle eingehen, aber wir lesen das größtenteils ja natürlich auch mit.
Die K-Frage.
Und es wurde gefragt, wie läuft das jetzt eigentlich, wenn so ein Streitpunkt ist, beispielsweise bei der Kindergrundsicherung. Wenn der Lindner was sagt, was wir offensichtlich nicht teilen, ruft man sich dann an, sagt man irgendwie, Christian, du hast doch wohl Vogel oder nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt. Ich habe nicht mal die Nummer von dem Lindner, deswegen rufe ich den aus ganz praktischen Gründen sowieso schon mal nicht an. Aber es gibt manchmal einfach Diskussionen, die offensichtlich gar nicht Teil des tatsächlichen politischen Aushandlungsprozesses in der Koalition sind, sondern die ich mal eher unter grundsätzliche Bemerkungen verorten würde. Ich halte mich jetzt mal an meinem FDP-Pendant. Das ist ja nun mal der Generalsekretär der Bijan Yesarai. Der hat sich auch zu dem Thema in den letzten Tagen geäußert und ich habe den dann irgendwo in den Nachrichten in so einem O-Ton vor der Kamera gesehen und da hat er gesagt, na, wir in der FDP, wir sind jetzt nicht dafür, dass alles nur über mehr Geld für die Familien gemacht wird. Wir sind dafür, dass das auch in die Strukturen geht, dass die Leute in die Sprachkurse reinkommen und so weiter. Und natürlich könnte man sowas dann kommentieren. Ich könnte mich bei der Redaktion melden und sagen, Moment, jetzt will ich auch einen O-Ton dazu abgeben und das alles richtigstellen und so weiter. Aber das ist es mir dann gar nicht wert, weil darüber streiten wir eigentlich gerade gar nicht in der Ampel. Weil es war nie strittig, dass die Kindergrundsicherung etwas ist, was sich sowohl auf die finanziellen Leistungen für die Familien als auch auf die Stärkung der Bildungsinstitutionen und ihrer Bereitstellung bezieht. Deswegen ist so ein O-Ton wie von Yesarai oder jetzt von Lindner, das muss man dann immer auch ein bisschen verstehen, als da werden Signale in die eigene Zielgruppe hineingesetzt. Ja? Im Sinne von, guckt mal, ihr, die ihr vor 2 Jahren FDP gewählt habt, wir kämpfen dafür, dass hier, ich überspitze jetzt mal, nicht Geld für irgendwelche SPD-Wählerfamilien einfach zum Fenster rausgeschmissen wird, sondern wir stärken das Bildungssystem, damit die Kinder dann aber auch wirklich im Sprachkurs am Ende sitzen, damit aus denen gute Arbeitnehmer und Steuerzahler in Deutschland werden. Das ist jetzt ganz holzschnittartig gemacht, aber ich glaube, man versteht, was damit gemeint ist. Und so läuft es nicht immer, aber manchmal in politischen Diskussionen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, die Debatte auf der Sachebene um die Kindergrundsicherung ist eigentlich schon 2 Stationen weitergefahren, als das, was öffentlich gerade dazu so von einigen Akteuren ausgetauscht wird.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Und warten wir mal die kommenden Tage ab. Aber ich bin eigentlich nach wie vor ganz zuversichtlich, dass sie da was hinkriegen. Und ein Punkt würde ich gerne nochmal rausgreifen aus dem, was du gesagt hast, weil ich mir da auch echt, Saskia hat neulich mal irgendwo in einem Interview gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in so eine Depression reinreden. Und ich bin, also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen in diesem Land und es gibt total viel, das irgendwie auch besser werden muss. Ja, und ich meine, mir fallen auch, ich könnte jetzt hier sofort 150 Sachen aufzählen, wo ich sage, da möchte ich gerne daran arbeiten, dass die besser werden. Aber ich merke eben auch, dass mich sehr stört. Und auch das ist eine Sache, wo ich im Urlaub echt drüber nachgedacht habe. Ich kenne kein Land, in dem ich lieber leben möchte. Ne? Und ich finde auch, dass es irgendwie wahnsinnig viel gibt, was hier in diesem Land total gut funktioniert. Und worauf ich auch finde, dass man da, stolz ist jetzt immer ein krasses Wort, aber dass man da sehr zufrieden drauf gucken kann und sagen kann, das ist schon gut, dass das hier so ist. Und das ist, also ich war häufiger in den USA, ja, wenn man irgendwie guckt, wie krass polarisiert dieses Land ist, dann bin ich total froh, dass das hier nicht so ist. Und ich finde, das ist eine große Aufgabe, dass man dafür kämpfen muss, dass das hier nicht so wird. Ja, mir fallen Sachen ein, die ich im Gesundheitssystem verändern will. Aber wir haben hier nicht samstags die langen Schlangen, wo Leute anstehen bei Zahnärzten, die freiwillig behandeln und hoffen, dass sie drankommen, weil sie sich keine Zahnarztbehandlung sonst auf normalem Wege leisten können. Ja, oder eine Krebsbehandlung, wo du in den USA halt anfängst, dir in deinem privaten Umfeld irgendwie Geld zu sammeln. Also ich will jetzt nicht gegen die Probleme reden, die wir haben, aber gerade hat man ja schon in vielen Diskussionen das Gefühl, dass alles hier schiefläuft und alles furchtbar ist und so weiter. Und das, finde ich, stimmt nicht. Ja, so und natürlich hat die AfD überhaupt kein Interesse daran, irgendwas Positives von diesem Land zu erzählen, weil die wollen das alles kaputt machen und die wollen ein komplett anderes Land. Ja, und ich merke, dass auch die CDU mittlerweile anfängt, komplett in diesem Deutschland ist, kann nichts, ja, und geht nichts mehr und so weiter, was ich schade finde, weil das ja eigentlich die Partei ist, die auch über Jahrzehnte hier mitgestaltet hat und mit Angela Merkel auch wie die letzte Bundeskanzlerin gestellt hat. Aber ich glaube, wenn nicht auch jetzt mal ein paar Leute anfangen, die positiven Geschichten in diesem Land zu erzählen, dann könnte das so abrutschen, ja. Und deswegen habe ich mir schon vorgenommen, auch mal viel häufiger darauf hinzuweisen, dass eigentlich alles gut läuft und glaube, dass das eigentlich auch genau der Spirit sein muss, mit dem man dann Mehrheiten gewinnt, um dieses Land zu verändern und positiv zu gestalten. Und ich tue das ja alles aus einer Zufriedenheit raus, was hier alles gut läuft. Ja, und ich meine, Deutschland hat nun echt an ganz vielen Stellen in den letzten Jahrzehnten auch bewiesen, dass man sich aus vielen Krisen durch Solidarität und Unterhaken und miteinander zusammenagieren rausgearbeitet hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch ein bisschen stärker wieder lernen, stolz zu sein, so auf die geleistete, also ne, 2015 war ja so ein Moment, wo man wahnsinnig stolz war, wie man damit umgegangen ist, als die ukrainischen Flüchtlinge gekommen sind und wir geholfen haben, war ich auch stolz drauf, wie viele da aktiv waren und manchmal ist mir so ein bisschen dieses Gefühl verloren gegangen, dass man auch sagt, das ist schon eigentlich ein tolles Land mit guten Menschen hier und jetzt lass uns mal gucken, wie wir es noch besser machen. Fiel mir gerade nur so ein, weil du auch von dieser Stimmung geredet hast, aber die AfD versucht das ja wirklich eigentlich organisiert gerade, die Stimmung hier noch auf den Nullpunkt zu ziehen in diesem Land und ich habe da keine Lust drauf, also dass solche Leute hier das Land kaputt machen.
Ja, also ich glaube, es gibt, man kann genauso wie man viele positive Aspekte finden kann, kann man viele Aspekte finden, wo man sagt, da verstehe ich, dass Menschen sich auch aus ihrer persönlichen Lebenslage heraus Sorgen machen. Aber ich teile die Analyse, es gibt halt einige, die haben es zu einem Geschäftsmodell gemacht, bei jeder Debatte, die aufkommt, bei jeder Veränderung, die ansteht, und Veränderung ist das ganze Leben, immer das Negativste aller denkbaren Szenarien zu zeichnen und zu sagen, hier seht ihr wieder die nächste Abbiegung, bei der wir alle in den Untergang wechseln. Und das ist schon eine Grundeinstellung, die ich, das ist jetzt keine Schönfärberei, wenn man findet, dass man so nicht gesellschaftlich eine Debatte miteinander führen kann. Wenn immer das Negativste aller Szenarien angenommen wird, wenn immer das Haar in der Suppe gesucht wird. Ich nehme mal irgendwie ein aktuelles Beispiel. Wir reden ja auch in der SPD seit geraumer Zeit ganz viel über den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb, im sozial-ökologischen Wandel. Ne? Schaffen wir das, auch Industrienationen im dekarbonisierten Zeitalter zu sein? Wenn wir klimaneutral endlich wirtschaften, schaffen wir den Ausbau von erneuerbaren Energien, schaffen wir die Energie günstig genug zu halten. So, und mit was soll dieses Land, soll diese Volkswirtschaft eigentlich in 20 Jahren sein Geld verdienen? Was wollen wir exportieren? Und eine von ganz, ganz, ganz vielen komplexen Antworten darauf ist, dass wir in Deutschland in der Ampelkoalition für uns analysiert haben, dass alle modernen Technologien, auch mit der Chipindustrie, zu tun haben, mit Halbleitern, die produziert werden müssen und die im Moment zu 90% außerhalb von Deutschland und Europa produziert werden und wo wir zutiefst von abhängig sind. Das ist also wirtschaftspolitisch, arbeitsmarktpolitisch, was den globalen Handel und die Sicherheit und Unabhängigkeit angeht, in multipelster Art und Weise ganz bescheuert, dass wir davon so wenig haben. Und deswegen ist es eine bewusste Entscheidung der Ampelkoalition unter unserer Führung, dass wir hier den Standort stärken und sagen, jawohl, wir tun was dafür, dass diese Chipindustrie sich in Deutschland ansiedelt, stärker wird, dass damit die Grundlagen für Automobilindustrie und anderes mehr, was auch in Zukunft in Deutschland produziert werden soll, dass das funktioniert. Und das Einzige, was ich von manchen darauf in den letzten Wochen gehört habe, ist, na, da wird jetzt ein einzelner Arbeitsplatz bei Intel in Magdeburg mit durchschnittlich so und so viel Millionen Förderung gefördert. Was macht ihr denn für die anderen in der Gesellschaft? So, und das ist natürlich ein Totschlagargument. So kann ich jede Diskussion kaputt machen. Wenn ich gar nicht bereit bin, mir Handels- und Produktionsketten anzugucken, wenn ich nicht bereit bin, mal zu schauen, hey, welche Grundlage schafft so eine Chipindustrie auch für andere Wirtschaftszweige, für weiterverarbeitende Industrien? Wie essentiell ist das eigentlich für die Geschäftsmodelle der Zukunft, für E-Autos, für Umspannwerke und was wir nicht alles brauchen werden für Batteriezellenproduktion? Wenn wir gar nicht mehr in so eine thematische Diskussion einsteigen, sondern nur an der Oberfläche bleiben und sagen, hier, ich zerre jetzt den Bäcker aus meinem Ort vor, dem habt ihr noch nie eine Millionenförderung gegeben, aber dem Weltkonzern Intel gebt ihr sie, dann weiß ich nicht, also niemand soll uns irgendwie bejubeln, aber ein bisschen komplexer dürfen wir, glaube ich, schon über die Sache diskutieren, als es manchmal im Moment
ist. Wobei ich ja sogar noch sage, wenn man da Fragen zu hat oder wenn man da Fragezeichen dran macht, das ist ja okay, das muss dann in der politischen Debatte aushalten. Also ich erwarte nur eine Bereitschaft, dass man dann auch sozusagen aufnimmt, was die Motive ist. Ne? Und ich meine, du hast, also so, es gibt das ökonomische, es gibt das Klimaargument und es gibt ja auch das sicherheitspolitische Argument, ja, dass man gerade bei der Halbleiterindustrie sehr schnell in eine Situation reinkommen kann, Taiwan, China, wenn da ein Krieg ausbricht, dass wir genau vor derselben Situation widerstehen wie bei der Frage Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bei Russland. Ja, also auch das spielt ja damit rein und dann völlig richtig die ganzen Wertschöpfungsketten, die entstehen. So, das ist schon eine riesige Chance für Deutschland. Natürlich sind das krasse Entscheidungen. So, und ich kann auch sein, dass man in 20 Jahren feststellt, so ist alles ein Fehler gewesen, aber ich glaube das nicht. Meine feste Überzeugung ist auch, dass das wirklich gut ist für Deutschland, dass diese Entscheidungen jetzt so getroffen werden, dass es gut ist für Europa, dass diese Entscheidungen so getroffen werden. Deswegen kann ich mit völliger Überzeugung sagen, aber ich merke eben auch, wie diese Diskurse dann teilweise genauso sind und dann gibt es auch keine zweite Meinung mehr. Ne? Also dann trage ich meine Argumente vor und die werden trotzdem alles Mist. Und so, egal.
So ist das.
Ja, jetzt haben wir uns irgendwie so von dem ersten Thema, was wir besprechen wollten, irgendwie so lang gehangelt an einem anderen.
Ich will vielleicht einmal nur kurz zumindest auf einfach nochmal auf die internationale Lage eingehen, mit so einem Merker an uns selber, dass wir das bei einer der nächsten Folgen vielleicht grundsätzlich nochmal zum Thema nehmen sollten, weil wir so viele Konflikte in ganz unterschiedlichen Weltregionen im Moment haben, die glaube ich, lohnenswert sind, mal besprochen zu werden, alleine wenn wir auf den afrikanischen Kontinent schauen und nach der Lage in Mali jetzt auch sehen, was in Niger passiert, wo noch völlig unklar ist, wo die Reise dort eigentlich hingehen wird. Ein Sozialdemokrat, der in Guatemala letzte Nacht gerade eine Wahl gewonnen hat, wo unklar ist, ob seine Partei jetzt vom Gericht verboten wird im Nachhinein, also wohin auch immer man blickt. Es gibt gerade wieder viele potenzielle Schwierigkeiten und Konfliktherde, die auch aufkommen. Ich will zumindest mein Versprechen einlösen, einmal kurzen Zwischenstand zum Thema Iran zu geben, wo im Moment gerade das Parlament in Anführungszeichen dabei ist, ein Verbot oder eine Verschärfung bei dem Verbot für Frauen, die Öffentlichkeit ohne Kopfbedeckung zu betreten, durchzusetzen. Da sind jetzt im Extremfall Haftstrafen bis 15 Jahre und enorm hohe Geldstrafen, gerade für die Einkommensverhältnisse vor Ort im Gespräch. Es wird auch eine Taktik gewählt, dass quasi an den eigentlichen parlamentarischen Abläufen vorbei in so einer Art Sonderkommission durchzusetzen, damit das ohne Widerstand von besonders religiösen Kreisen dort passiert. Und es zielt natürlich genau auf den Kern der damaligen, das heißt der damaligen, der seit dem Tod spätestens von Mahsa Amini existierenden Protestbewegung, nämlich insbesondere auf die Frauen, die sich ermächtigt haben, auf die Straße zu gehen, die als Zeichen ihres Protests insbesondere eben die Kopfbedeckung abgelegt haben. Und genau die sollen jetzt eben eingeschüchtert und getroffen werden. Und das ist schon, ja, einerseits adelt es die Bewegung, weil es eben zeigt, dass das Regime zittert vor den Frauen dort und muss versuchen, sie noch stärker als eh schon zu unterdrücken, um sich diesem Protest zu erwehren. Aber es knüpft an das, was du eben dazu gesagt hast, die auf was für einer in vielerlei Hinsicht Insel der Glückseligen wir uns eigentlich befinden, wenn man bedenkt, was für existenzielle, grundsätzliche Kämpfe Menschen nicht allzu viele Flugstunden von hier entfernt führen müssen.
Ja, nee, und das ist ja auch, also ich war total happy, dass die Studentin, für die ich die Patenschaft übernommen habe, dass die am Ende also rausgekommen ist, ne? Und dass da gab es auch so ein Video, wie sie quasi aus dem Gefängnis entlassen wird. So. Und das ist aber, gibt halt noch genug andere, deren Schicksal ganz anderes ist. Ne? Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass es immer noch so viele Leute gibt, die das auch täglich, sagen als ihre Aufgabe haben, darauf hinzuweisen. Man merkt, dass das ganze Iran-Thema so ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt ist, auch über dieses Heizungsthema. Ne? Ich meine, das war dann auf einmal das präsente Thema, dann sind jetzt andere internationale Konflikte, du hast sie angesprochen, sind nach vorne gerückt. Generell hat man das Gefühl, die Welt ist in einem totalen Umbruch. Also ich habe vorhin jetzt gerade nochmal einen Artikel gelesen über dieses Treffen der BRICS-Staaten, die ja insgesamt, glaube ich, 3 Milliarden Menschen repräsentieren. Ja, also dieser Zusammenschluss mit Brasilien, Russland, China, die sich jetzt auch aufmachen, die Weltordnung irgendwie neu zu sortieren. Da ist dann... ich glaube, das westliche Bündnis hat knapp 1 Milliarde Menschen, also wir sind sogar deutlich drunter. Das heißt, da passiert auch was. Ne? Und ich also weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Friedenskonferenzen auch sehe, was die Ukraine angeht, wo ja in Jeddah in Saudi-Arabien man jetzt zusammengekommen ist, was ich total gut finde, dass man zusammenkommt und auch darüber redet. Und das darf auch bei aller Waffenlieferungsdebatte, die ich richtig finde, dass wir Waffen liefern und das auch mit unterstützt habe und auch weiter unterstütze. Trotzdem ist gut, dass man darüber spricht, aber ich kann hier nicht verhehlen, dass es mich dann auch schon stört, dass es einfach mal autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien sind, die solche Konferenzen organisieren. Ja, also das hat schon einen Beigeschmack und da muss man sich auch mit auseinandersetzen. Gleichwohl sind wir jetzt natürlich überhaupt keine neutralen, also wir können als Deutschland keine neutralen Gastgeber für eine Konferenz sein, weil wir natürlich auch sehr klar uns verortet haben in diesem Krieg und an der Seite der Ukraine stehen und das auch verurteilen, was Putin da macht. Aber es zeigt eben, wie die Welt in Turbulenzen kommt. Ne? Und ich meine, wir haben hier in der K-Frage sehr viel über Außenpolitik im letzten Jahr geredet. Und ich finde gut, wenn wir sagen, wir wollen das mehr machen. Das würde auch immer bedeuten, dass wir nicht so viele innenpolitische Themen haben, über die wir reden müssen, was okay wäre, wenn wir weniger von den Streitthemen haben, über die wir jetzt gerade die erste Stunde geredet haben.
Absolut. Das ist, also ich glaube, das kann man auch wirklich für uns nochmal festhalten als Partei insgesamt. Das ist schon unser Anspruch auch in dieser Koalition, die innenpolitischen Debatten immer auch zu verknüpfen mit den internationalen, weil das sieht man ja auch heute wieder vieles, worüber wir in der Innenpolitik sprechen. Wohnraumfragen, Kinderarmut und anderes mehr kommt früher oder später auch immer in den Kontext, wo brauchen wir Menschen, die zu uns kommen, wo kommen Menschen einfach zu uns aufgrund von Krieg, Vertreibung, Hunger, Klimafolgen und anderem mehr. Und es sind nicht mehr so viele innenpolitische Diskussionen, die man führen kann, ohne den globalen Kontext zu betrachten und die Welt, in der wir leben und die Veränderung, denen sie unterworfen ist. Und das ist total kompliziert, ja, weil viele sehen sich, glaube ich, nach dieser alten Welt, in der es die Innenpolitik gab und dann die Außenpolitik, und Innenpolitik haben irgendwie alle gemacht und dann gab es so ein paar sehr belesene Leute, die saßen im Ohrensessel und haben hin und wieder eine Reise gemacht und haben den anderen erklärt, was so in anderen Regionen der Welt los ist, und dann haben wir alle gestaunt und zugehört, wenn der Helmut Schmidt erzählt hat, was er auf seinen Reisen in China so festgestellt hat. Die Spitze ist jetzt ein bisschen. Aber in dieser Welt sind wir nicht mehr, sondern wir sind in einer, in der Dinge, die überall auf der Welt passieren, unmittelbare Auswirkungen auf uns haben. Und wir müssen uns dazu ermahnen, von dieser Hochnäsigkeit, die manche in Deutschland, Europa, im Westen immer noch haben, dass wir das Zentrum der Welt sind und der Rest, das sind so die angeschlossenen Funkhäuser und die melden sich alle paar Jahre mal zu Wort, wenn irgendwas Wichtiges vor Ort los ist. Das ist nicht die Welt. Wir sind auch nicht die Mehrheit und tanzen nicht alle nach unserer Pfeife. Und das versuchen wir hier ja auch immer ein bisschen wieder in diesem Format mit abzubilden.
Ich hoffe allerdings, wenn ich im Präsidium von meinen China-Reisen berichte, dass du trotzdem gespannt zuhörst.
Absolut.
Ja, okay.
Absolut. Du rauchst ja auch nicht dabei.
Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Hat vorhin auch jemand gefragt, ob du auch aufgehört hast zu rauchen oder nur zu
trinken. Das ist ja schon ganz lange her. Ja,
wollte ich gerade sagen. Wir sind ja beide schon lange bekennende Nichtraucher.
Ist es.
Mit Blick auf die Uhr, also so ein paar Themen, die jetzt irgendwie doch noch gekommen sind. Die Frage, ob wir uns zum Juso-Bundesvorsitz äußern, ist jetzt irgendwie zigmal aufgetaucht, auch im Vorfeld, als wir heute Abend da was gepostet haben. Ich habe jetzt gerade bei Spiegel Online auch gelesen, Kampf um Kühnerts Nachfolge oder sowas. Ich würde mal sagen, wenn ich mich jetzt als Parteivorsitzender zu diesem Verfahren um den Juso-Bundesvorsitz äußere und zum Beispiel sagen würde, dass ich für eine dieser beiden Personen eine Sympathie oder eine Antipathie habe, dann würde ich dadurch in dieses Rennen eingreifen. Und insofern stelle ich jetzt erstmal einfach nur fest für mich, dass ich Jessica Rosenthal sehr danke für den Job, den sie gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass sie mir das immer sehr einfach gemacht hat, aber das ist auch nicht Aufgabe der Jusos. Aber ich arbeite sehr gerne mit ihr zusammen und das geht ja auch weiter. Sie ist ja Kollegin im Deutschen Bundestag. Jetzt geht gerade ein bisschen das Private in den Vordergrund, was ja auch sehr schön ist. Aber ich danke ihr sehr und was den Rest angeht, das entscheidet der Juso-Bundeskongress. Also da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern oder einmischen. Das ist auch nicht mein Job als Parteivorsitzender. Ich weiß nicht, ob du, also es ist einfach so häufig jetzt angesprochen worden, dass ich diese zwei Sätze einfach mal sagen will. Aber ich weiß nicht, ob du mit deiner ja noch recht frischen Juso-Zeit da jetzt einmal einen anderen Blick drauf hast oder keine Ahnung was.
Absolut. Also ich glaube, du hast eine User-Vergangenheit. Ich habe eine, auch wenn sie ein bisschen näher noch dran ist. Und was einen immer am meisten genervt hat, ist, wenn frühere User-Generationen dann von dem Spielfeldrand aus reingerufen und kommentiert haben. Am besten noch so mit dem Impetus, früher war alles besser. Das werden wir mal schön sein lassen, sowas zu machen. Wie jede User-Generation wird auch die aktuelle ihre eigenen richtigen Entscheidungen treffen für alle, die hier nicht aus unserer Bubble sozusagen herauskommen. Es macht einfach medial gerade ein bisschen die Runde. Im November ist der nächste Bundeskongress der Jusos. Da wird ein neuer Vorstand und auch ein Vorsitz gewählt. Und jetzt in den letzten 2, 3 Tagen haben sich gerade zwei neue Kandidierende für den Vorsitz öffentlich geäußert, dass sie kandidieren. Was gemeinhin immer als Achtung, Achtung, Kampfkandidatur bezeichnet wird. Es gibt also eine demokratische Auswahl, fürchterlich, ganz schlimme Vorstellung für einige Menschen. Und die konkurrieren jetzt darum, wer die Stimmen der 300 Delegierten bekommt. Und dabei drücken wir jetzt einfach mal beiden die Daumen, dass sie das irgendwie anständig und inhaltlich ordentlich über die Bühne kriegen.
Das war mein erster Punkt von dreien. Der zweite ist, ich will es ja was sagen, weil ich habe, glaube ich, durch diese Sendung bei Inas.
Ich muss noch sagen, weil das brennt mir wirklich auf dem Herzen, weil du Jessica angesprochen hast, die jetzt Juso-Vorsitzende ist und im November abgibt. Du hast es jetzt so indirekt gesagt, Jessica ist schwanger, das ist auch kein Geheimnis, das hat sie auch selber gesagt und bekommt jetzt im Herbst ihr erstes Kind, was mich für sie und ihren Mann sehr freut. Und ich habe mich irrsinnig geärgert, als ich heute in der Boulevard-Zeitung meines Nichtvertrauens, wie mir zugetragen wurde, lesen durfte, so einen richtig ekligen, polemischen Kommentar, weil sie nämlich ihren Abschied vom Juso-Bundesvorsitz auch damit begründet hat, zu sagen, jetzt stünde erstmal dann nach der Geburt des Kindes demnächst die Familie auch im Vordergrund, kam dann so ein Kommentar im Sinne von, ja, die SPD will doch immer so Vereinbarkeit und will, dass partnerschaftlich von allen das getragen wird. Ob sich denn der Mann von Frau Rosenthal nicht anständig einbringen würde, dann jetzt nach der baldigen Geburt des Kindes oder warum sie das abgeben müsse. Also natürlich war das keine ernst gemeinte Frage, sondern es ist eine Polemik. Aber dass Leute sich nicht vorstellen können, dass irgendwie der Vorsitz eines Verbandes mit über 70.000 Mitgliedern daneben ein Bundestagsmandat, Mitgliedschaft im SPD-Parteivorstand, dass man, wenn man dann schwanger ist und ein Kind erwartet, einfach sagt, Leute, eins davon gebe ich jetzt mal ab und fahre ein bisschen runter, dass das jetzt nicht zu verwechseln ist mit traditionellen Rollenbildern und Frauen hinterm Herd oder so, sollte sich eigentlich von alleine erklären, aber offensichtlich nicht für alle.
Tja, ich frage mich dann immer, also vielleicht kommt der oder diejenige, die das auch geschrieben hat, ja mal in so eine Situation, dass man Entscheidungen treffen muss, die dann manchmal auch sehr schwierig sind, und das hat sicherlich nichts damit zu tun, dass Jessica nicht wahnsinnig viel arbeitet oder der Partner sich nicht auch in der Verantwortung sieht, aber ich glaube, es ist schon richtig, dass man in so einer Situation auch mal drüber nachdenkt, ob Prioritäten sich an der einen oder anderen Stelle auch verschieben. Und ich finde das toll, wenn Leute sich dann auch für das Private da entscheiden können, was ja nicht heißt, dass sie in die Politik aufhört. Hast du ja gerade gesagt. So. Zweiter Punkt, Inas Nacht. Ich einfach mal, weil ich habe, glaube ich, durch diese Sendung, die ja in meinem Urlaub ausgestrahlt wurde, ich glaube, ich habe 4.000 neue Follower bekommen. Du hast ja eh schon so, glaube ich, 10 Millionen Follower. Bei mir ist das noch nicht so viel. Erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt hier vielleicht noch gerade neu dabei sind. Ich bin noch nie so viel auf eine Fernsehsendung angesprochen worden wie auf Inas Nacht. Wirklich Wahnsinn. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich hatte noch keine Zeit, das zu gucken. Auch wieder groß an dieser Pause. Und ich bin ganz gespannt, das zu sehen, weil es ist, glaube ich, 3,5 Stunden oder sowas haben wir aufgezeichnet. Davon sind nachher 60 Minuten genommen worden. Also ist das eigentlich wäre noch Material für 2 weitere Sendungen. Aber auch jetzt gerade, wenn ich mache ja gerade meine Wahlkreistour und ich habe dann wieder Hausbesuche gemacht und habe jetzt irgendwie jeden zweiten Abend so ein größeres Klingbeil im Gespräch, also auch so Grillfeste und so ein Kram. Und so viele Leute, die mich auf Inas Nacht ansprechen, also wirklich komplett. Ich meine, wir sind ja beide so in dieser Lanz, Maischberger, Illner, Anne-Will-Bubble, ja, wo gefühlt ja sozusagen immer die gleichen Leute, die gleichen Talkshows gucken. Aber ich habe das Gefühl, Inas Nacht ist nochmal so komplett raus, ganz andere Welt. Und also das hat wirklich Spaß gemacht. Und lieben Gruß auch an die Sportfreunde Stiller, die sich bei mir gemeldet haben, oder zumindest Teile davon, weil ich ja am Ende noch meinen Song von denen gespielt habe. Ich freue mich drauf, wenn wir uns demnächst mal in München treffen.
Total gut. Ich kann das nur bestätigen, wenn du hin und wieder in so einem Format bist, was nicht Polit-Polit-Bubble ist, sondern sich so an eine bunte Zielgruppe richtet, da kriegst du das krasseste Feedback drauf. Ich war vor, weiß nicht, 3 Jahren bei Kurt Krömer und das ist bis heute die Sendung, auf die ich am meisten angesprochen werde, weil das von allen dann geguckt wird, und ich glaube, mit Inas Nacht ist das ganz ähnlich. Und ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich habe bisher auch nur Gutes dazu gehört. Also wer jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, nicht einschlafen kann und noch was gucken will, gibt es euch einfach in der Mediathek, würde ich sagen.
Ja. Das Fiese war, aber schreibt ja auch gerade jemand, ich glaube, vielleicht das will ich nicht sehen. Man muss über diesen Tresen darüber schwingen. Und da hatte ich wirklich Schiss, dass ich Ina da meine Füße da in den Nacken haue. Also so parallel so darüber schwingen. Und dann am Ende war noch Almut Schulter, die schwanger ist. Und dann dachte ich, boah, wenn ich die jetzt auch noch trete, hier dann habe ich die Schlagzeilen schon vor mir gesehen. Hier Parteichef haut da 2 Frauen um. Aber hat Gott sei Dank habe ich so viel Bauchspannung reingekriegt, dass ich meine Beine rüber bewegen konnte. Ja. Dann letzter Punkt, den ich habe, wir müssen auch kurz über Fußball reden. Also das geht ja gar nicht mehr.
Und jetzt gehen die Einschaltzeiten gleich wieder runter.
Genau, jetzt gehen die Leute wieder runter und jetzt kommen hier gleich Kommentare und sagen, boah, hättet ihr nicht mal über Politik reden können und so. Aber Fußball ist wichtig und ich war jetzt am Freitag bei meinem ersten Bundesligaspiel diese Saison.
Ja, es war gut. Samstag bei meinem ersten Drittligaspiel.
Und jetzt, ich weiß, wie es ausgegangen ist, ich weiß es nicht.
Wir haben einen guten Saisonstart. Wir haben im Pokal die erste Runde als Underdog gegen den VfL Bochum gewonnen und die rausgeworfen. Schönen Grüße. Und haben jetzt das Derby gegen ich krieg's leider nicht raus, also so eine Stadt da oben in Westfalen. 4-0 gerade gewonnen am Wochenende. Bei uns ist gute Laune.
Ja. Ich war Also ich war bei Werder, mein Verein hat 4-0 gewonnen, ist jetzt auch kein Geheimnis. Irgendwer hat im Vorfeld auch geschrieben, ob ich das eigentlich als Sozialdemokrat irgendwie verantworten kann, dass Harry Kane jetzt für 100 Millionen da ist und so. Und ich gestehe es, ich finde es geil. Ich habe auch diesen ganzen Scheiß verfolgt. Wie fliegt er jetzt los in England? Wann landet er? Da bin ich dann halt Fan und ich weiß, dass es politisch auch alles Summen sind, wo einem schwindelig wird und so weiter. Aber trotzdem, ich habe mir ein Trikot geholt von Harry Kane. Es ist jetzt einfach so. Ich freue mich, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft jetzt in Deutschland spielt. Und dann sitze ich bei diesem Spiel und irgendwann habe ich so, also saß noch jemand neben mir und dann noch ein weiter und ich dachte so, der sieht aus wie Harry Kane. Und dann stellte ich irgendwann fest, dass das der Bruder und der Vater von ihm waren, die neben mir saßen. Und habe dann auch gelernt, dass die irgendwie bei jedem Spiel mit dabei sind, wobei sich das ja auch erklärt, wenn man nicht nur der Bruder ist, sondern zeitgleich der Manager und gerade irgendwie so einen Vertrag für 100 Millionen abgeschlossen hat, dann kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie organisieren und auch leisten, dass man bei jedem Spiel mit dabei ist. Aber das war schon ganz gut. Jetzt sage ich auch mal an die Werder-Leute hier, das hätten noch 2 Tore weniger, hätten auch gereicht und wäre vielleicht auch angemessener gewesen bei dem Spiel, aber wir haben gewonnen und das war na gut. Hast du eine Dauerkarte, wird dir gerade gefragt? Ja, ne? Du hast eine Dauerkarte, oder?
Ich habe natürlich, und das werde ich jetzt auch nochmal standesgemäß beweisen, damit wir hier nicht als Schnacker gelten am Ende. Ich bin natürlich auch in der dritten Liga treu und habe meine Dauerkarte, war am Wochenende im Stadion. Da wir englische Woche haben, morgen auswärts in Ulm, ist nächsten Sonntag schon wieder Heimspiel. Da könnt ihr jetzt mal sehen, wie Lars und ich dann immer versuchen, das in den sehr vollen Terminkalender einzutakten. Ist super, wir sind nämlich Anfang nächster Woche, ab Montag, in Wiesbaden zur Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion. Ich werde schön am Sonntag nach Bielefeld fahren, Fußball gucken, dann weiter nach Wiesbaden und dann Montag wieder in die Woche einsteigen. So läuft das dann.
Das muss, also das ist ja wirklich manchmal ein Zufall auch, wo dann Sachen sich sehr glücklich entwickeln. Ich habe ja hier mal die Geschichte erzählt, wie ich letztes Jahr die Wieseneröffnung verpasst habe, weil das Verkehrsmittel, das ich von Berlin nehmen wollte, nicht abgehoben ist. Und jetzt habe ich dann entschieden, ich will unbedingt mal bei der Wieseneröffnung dabei sein und reise jetzt schon einen Tag vorher an, also am Freitag, am 15. September, bin noch vorher in Bayern unterwegs, mache Wahlkampf und dann fahre ich ganz normal am Freitag dann nach München. Und jetzt hat die Liga entschieden, dass sie auf diesen Abend, wo ich eh schon bin, das Heimspiel gegen Leverkusen, die für mich übrigens der härteste Konkurrent sind, also liebe Grüße an Dortmund und so weiter. Ich glaube, dass Leverkusen der härteste Konkurrent wird diese Saison. Aber ja, hast du meinen Elf-Freunde-Tipp eigentlich gesehen? Ich habe an Elf-Freunde die Liga getippt.
Nee, habe ich
dachte, du bist so ein Elf-Freunde-Leser.
Nee, kommen meistens nicht dazu. Ich werde schon sagen. Ja.
Genau, auf jeden Fall mich darüber gefreut, wenn ich eh schon mal in München bin, dass da ein Spiel ist. War so alles schön.
Ja. So, ich abschließend noch, hast du es geschafft, im Urlaub WM zu verfolgen? Hast du ein bisschen Spiele gesehen?
Nee, das war ich auch. Ich war ja im nicht-europäischen Ausland, würde ich jetzt mal sagen. Und das war teilweise zeitlich schwierig. Aber also ich habe es verfolgt. Aber ich bin dann so, dass in dem Moment, wo Deutschland draußen war, ist dann für mich das so ein bisschen in der Aufmerksamkeit runtergegangen. Ich habe jetzt allerdings mitgekriegt, dass Spanien gewonnen hat und ich habe dann leider auch gleich mitkriegen müssen, dass sich irgendein spanischer Fußballfunktionär
der Präsident des Verbandes
der letzte Trottel verhalten hat, ja.
Ja, also das ist wirklich, ja, müssen wir jetzt hier nicht nochmal ausbreiten, aber kann man mit einfachen Googeln rausfinden und dann genauso schockiert sein wie wir. Naja.
So ist was, steht, was, ja, steht an, die, was steht da an die Tage? Also, nee, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte noch fragen, was ansteht, die nächsten Tage zu
werden. Ich war so relativ ohne spezielle emotionale Bindung an irgendeine Mannschaft in das Turnier reingegangen und hatte immer mal wieder Spiele geschaut. Muss aber auch sagen, die Australierinnen hatten mich nach dem Viertelfinale dann schon auch ziemlich gecatcht. Das ist einfach schön zu sehen, wenn so ein Land, bei dem ja eigentlich Nummer 1 Sportart jetzt nicht Fußball ist, sondern die ja sonst ganz viel mit Rugby beispielsweise zu tun haben, wenn die dann so ihre Liebe dafür entdecken und dann die Berichte auch immer gezeigt haben, wie dann plötzlich irgendwelche Graffitis von den Spielerinnen und so im Stadtbild aufgetaucht sind in Sydney und so. Fand ich sehr schön zu verfolgen und sicherlich für die Verbreitung des Sports eine gute Sache. Ja, was steht die Woche an? Ich habe es eben schon durchblicken lassen. Wir sind jetzt in den Tagen, wo immer die Klausurtagungen stattfinden. Am Mittwoch geht es nach Erlangen in Franken für den geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Anfang nächster Woche dann nach Wiesbaden. Ich toure zwischendurch noch ein bisschen rum, nutze jetzt die letzte Zeit, bevor die Parlamentszeit auch wieder losgeht, um noch so vereinzelt Wahlkampfeinsätze, aber auch sonstige Sachen zu machen. Also ich bleibe dann noch in Bayern, beziehungsweise in Franken, werde noch Wahlkampf in Bamberg und in Bayreuth Ende der Woche machen. Ich bin am Wochenende am Samstag in Ostthüringen, in Gera, bei unserer Kollegin Elisabeth Kaiser für verschiedene Vororttermine. Ich bin am Samstag bei der SPD in Freiberg in Sachsen, ihr 150-jähriges feiern werden. Also viel Reiseverkehr und dazwischen immer der Versuch, so das Liegengebliebene aus der Urlaubszeit wegzuarbeiten. Aber da kommen wir ganz gut voran. Bei dir?
Ich mache schon sehr viel Wahlkreis gerade noch, die nächsten beiden Wochen, aber ich bin halt immer wieder unterwegs. Also ich bin, morgen ist die sehr geschätzte Kollegin Claudia Moll bei mir im Wahlkreis. Wir machen das zur Pflege. Abends geht es dann noch, morgen Mittag bin ich sogar beim CrossFit mit einem Team von RTL. Die machen irgendwie so einen Bericht und werde dann auch mit dem zuständigen Redakteur, Journalisten, Moderator, I don't know, werden wir trainieren. Also zusammen, mal gegeneinander, mal gucken, wie es wird. Ist allerdings Daniel Heidt, ich glaube, der ist auch ganz gut durchtrainiert. Also ich glaube, der kann ganz gut mithalten. Genau, danach ist Claudia Moll da. Da machen wir eine öffentliche Veranstaltung auch zum Thema Pflege. Wir haben gerade mega viele Anfragen auch dazu. Also das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist. Und Pflegebeauftragte ist dann da und dann wird es bestimmt auch durchaus turbulent bei dem Thema. Aber das ist auch gut, wenn man dafür mal ein Forum hat und das diskutieren kann. Und dann geht es abends zu Lanz und dann Mittwoch, Donnerstag bin ich im Wahlkreis und dann Freitag auch. Und Samstag bin ich auf dem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen. Die machen ja irgendwie eine Neuaufstellung, wählen eine Doppelspitze jetzt auch mit Sarah Philipp und mit Achim Post. Also wahrscheinlich, das sind die beiden, die kandidieren. Und sagen wir mal so, wie ich mich jetzt in der Partei auskenne, würde es mich wundern, wenn die beiden nicht gewählt werden. Und dann Sonntag erst wieder im Wahlkreis, Kreisschützenfest. Und danach geht es auch nach, jetzt muss ich einen Ort raussuchen, nach Bad Nauheim. Und da bin ich bei Nathalie Pavlik und mache da eine Veranstaltung, auch 50-Jahr-Feier der SPD in Wetterau. Und dann geht es abends schon nach Wiesbaden, wo dann ja auch nächsten Tag die Klausur anfängt. Und dann sehen wir uns da. Haben wir 3 Tage. Sehen wir uns mal wieder live in echt in Farbe.
Zum ersten Mal. Ich glaube, es ist Bad Nauheim, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Was habe ich gesagt?
Nauenheim, aber...
Nee, Nauheim stimmt. Du hast recht. Ich war mein Nuscheln. Ist schon so spät. Ich habe abends immer so Konzentrationsschwäche.
Genau, ja. Also viel Hessen und Bayern bei uns beiden. Das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen in den nächsten Wochen im Wahlkampf, da halten wir euch hier auf dem Laufenden, wo es uns überall so hintragen wird.
Genau. Ansonsten müssen wir nochmal über einen Abteilungsleiter reden, der sich hier sehr unschädlich in den Kommentaren verhalten hat.
Ja.
Aber das machen wir vielleicht mal ohne Kamera.
Ja, es ist immer schwieriger, die richtigen Leute zu finden. Aber das ist.
Ich kriege auch gerade den Hinweis von meiner Pressesprecherin von Bianca, dass ich hier sämtliche Orte aus Hessen anscheinend falsch ausgprochen habe, aber ich habe noch 2 Tage. Es wird uns 3 Tage Zeit, das zu üben.
Bei der Wahlkosten.
Ja, das zeigt aber auch, dass ich jetzt in meine Karte wieder neue Stecknadeln machen kann, weil es Orte sind, an denen ich noch nicht war und freue mich drauf.
Sehr gut.
Kevin. Schön.
Yes.
Der Sommer ist vorbei, wir sind wieder da. Ich hoffe,
dass ihr durchgehalten habt.
Die Therapiesitzung hat dir gefallen. Dir geht es jetzt besser als vorher. Und dann
ab nach Hause. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.